Danke für den musikalischen Einstieg für diese Predigt. Auch danke an dich, Sonja. Du musst ja sowas meistens ziemlich kurzfristig vorbereiten. Die vier Brüder wollten ihrer betagten Mutter eine Freude bereiten. Es war ein runder Geburtstag. Und sie hatten es in ihrem Leben zu etwas gebracht, waren wohlhabend geworden und so überlegten sie sich, was sie ihrer Mutter schenken könnten. Der eine sagte, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, der Älteste, ich werde unserer Mutter ein neues Haus schenken. Der zweite sagte, ich habe da auch eine gute Idee, ich werde mit meinem Mercedes-Händler sprechen und werde ihr zum Geburtstag einen neuen Mercedes CL vor das Haus stellen. Der dritte sagte, ich habe mir da auch was gedacht, was ganz cool ist. Wenn du ihr ein Haus schenkst, dann werde ich dort eine Heimkinoanlage einbauen lassen mit einem richtigen Sound, dass sie auch auf ihre alten Tage alles gut versteht. Und der Jüngste sagte, ich habe mir auch was gedacht, die Mutter kann ja nicht mehr so gut lesen und sie hat so gerne in der Bibel gelesen, ich habe da was ganz Cooles gefunden. Da gibt es eine Gemeinde, die verkauft einen Papageien, der die Bibel auswendig hersagen kann. 20 Pastoren haben 12 Jahre lang mit diesem Papageien geübt. Und der Papagei kostet mich 10 Jahre lang jedes Jahr 100.000 Euro. Aber das ist es mir wert. Als der Geburtstag vorbei ist, bedankt sich die Mutter bei ihren Jungs und schreibt dem Ältesten, danke für das schöne neue Haus, aber ich wohne nur in einem Zimmer und muss das ganze Haus sauber halten. Danke trotzdem. Dem Zweiten schreibt sie, danke für dieses tolle Auto, ein richtig schnittiger Wagen. Aber mit meinen schlechten Augen kann ich ihn leider nicht mehr fahren, der steht immer in der Garage. Aber danke trotzdem. Dem Dritten schreibt sie, mein lieber Sohn, danke für diese tolle Anlage mit den 50 Sitzplätzen. Ich kann jetzt endlich richtig jedes Wort verstehen, was da im Film gesprochen wird. Aber alle meine Freunde sind inzwischen gestorben und alleine sitzen macht keinen Spaß. Aber trotzdem danke. Und dem Vierten, dem Jüngsten, schreibt sie, mein Lieber, ich bin ja so froh, dass wenigstens du dir Gedanken darüber gemacht hast, was du mir schenken kannst. Ich bin richtig glücklich. Gott segne dich dafür. Das Hühnchen hat wunderbar geschmeckt. So kann man manchmal mit den Geschenken, die man macht, auch auf Unverständnis stoßen. Und ich möchte mit euch heute über ein Geschenk machen, über das größte Geschenk, das jemals geschenkt wurde, Jesus Christus, über das bis heute Missverständnisse oder Unverständnis herrschen. Ich möchte mit euch aus dem Matthäus-Evangelium lesen, Kapitel 27 von Vers 39 an. Matthäus 27 von Vers 39 an. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten. Und sie sprachen, andere hat er gerettet. Sich selber kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Matthäus spricht hier vor allem von zwei Menschengruppen, die an diesem Kreuz, an den Kreuzen, an dem gekreuzigten Jesus vorbeigehen. Sie verspotten Jesus und sie rufen ihm zu, du hast doch gesagt, du willst den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Eigentlich war das eine ziemliche Herausforderung. Und wenn Jesus damit meinte, dass er den Tempel in Jerusalem abreißen wollte, dann wird es eine ganze Menge Leute gegeben haben, die damit echt ein Problem hatten. Denn die haben durch den Tempel eine ganze Menge verdient und davon gelebt. Und wenn er sagt, reiß den Tempel ab, heißt das, alle Ordnungen, die bis jetzt bestanden haben, unser Gottesdienst, unser ganzer Glaube wird auf den Kopf gestellt. Aber Johannes war es ja, der in seinem Evangelium darüber mitteilt und sagt, Jesus meinte nicht den Tempel. Er redete von sich selbst, reißt diesen Tempel ab. Und wenn wir den Tempel studieren im Alten Testament, dann stellen wir fest, warum Jesus so etwas sagte. Denn Jesus war nicht nur das Opfer. Er war nicht nur der Priester. Er war nicht nur der Hohepriester. Er ist sogar der Vorhang, so lesen wir im Hebräerbrief. Er ist das Licht. Er ist das Brot, reißt diesen Tempel ab. Aber diese Leute, die sahen das nur vordergründig. Und damals wie heute geht es um sichtbare Beweise. Und damals wie heute gibt es eine Menge Leute, die 15 Uhr, als Jesus sein Haupt neigte und verstarb, die dort stehen geblieben sind, und nicht mitbekommen haben, was sich in den danach folgenden Stunden an Ereignissen förmlich überschlagen hat. Dann gab es noch eine zweite Gruppe, die hohen Priester, die Geistlichkeit. Und sie gingen dann noch ein Stückchen weiter. Anderen hat er geholfen. Kann er nicht sich selber auch helfen? Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, wenn du vom Kreuz runtersteigst, dann wollen wir an dich glauben. Es ist eine Gruppe von Menschen, die Bedingungen stellt. Wenn, dann. Er hat Jesus vertraut. Jesus hat Gott vertraut. Da kann doch Gott diesen Jesus nicht einfach sterben lassen. Aber im Ernst, diese Leute haben offenbar eine Bedingung gestellt, von der sie im Innersten meinten, dass die sich sowieso nicht erfüllen wird. Ein Mann interessierte sich für den christlichen Glauben. Und ich studierte mit ihm das Wort Gottes. Wir diskutierten, wir redeten viel miteinander. Und er sagte mir, weißt du, wenn ich diesen Jesus mal erleben werde, dann werde ich mich für ihn entscheiden. Da habe ich bei mir gedacht, na toll. Und eines Tages, als wir wieder zusammen saßen, erzählte er mir, dass er ein Erlebnis gehabt hat, wo er gemerkt hat, dass Gott ihm zur Seite gestanden hat, dass er an dieser Stelle geführt hat, denn alleine hätte das nicht klappen können. Und ich dachte bei mir, wow, jetzt! Und ich war sprachlos, als er mir erklärte, warum er immer noch nicht glauben konnte. Und wir erleben das immer wieder, dass es Menschen gibt, die Bedingungen stellen, von denen sie eigentlich so bei sich denken, das passiert sowieso nicht. Wenn Gott ein Wunder tut, dann soll er meine Ehe retten. Gott soll mich vor der Insolvenz bewahren. Gott soll mir beistehen, mich gesund machen. Wenn, dann werde ich glauben. Jesus ist zum Glück darauf nicht eingegangen. Ich möchte mit euch weiterlesen in diesem gleichen Kapitel 27 von Vers 50 an. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Matthäus berichtet hier, dass Jesus abermals laut schreit. Es wird auch berichtet, dass Jesus gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der Moment der tiefsten Erniedrigung von Jesus Christus. Er ist in die tiefste Tiefe hineingegangen und hat für uns erlebt, was es bedeutet, ganz und gar von Gott getrennt zu werden und getrennt zu sein. Sein Ruf erweckt in mir den Eindruck, dass er sich nicht mehr sicher war, dass Gott wirklich da ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir lesen in diesem Abschnitt, der Vorhang im Tempel riss von oben an mitten entzwei. Das heißt, Gott ist nicht länger verborgen. Er ist nicht mehr im Dunkel. Es wird Licht. Und es ist für mich so etwas wie, Jesus hat erkannt, dass der Vater doch da ist. Er ist bei ihm. Denn wir hören ihn dann sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In dieser Zeit, in der er dort hing, ist da etwas passiert. Von diesem Empfinden, Gott ist nicht mehr da. Bis hin zu dieser vertrauensvollen Aussage, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als Jesus starb, da wird gesagt, die Erde erbebte, Gräber wurden aufgerissen. Die Jerusalemer waren mit Sicherheit erschrocken, als Menschen plötzlich auftauchten, die schon längst verstorben waren. Spätestens jetzt mussten sie erkennen, dass dieser Jesus auch nach seinem Tod noch von Bedeutung war. Und was hier noch passierte, war, ein römischer Hauptmann gibt ein Zeugnis ab. Dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Was für ein Ereignis. Was muss für diesen römischen Soldaten das Ausschlaggebende gewesen sein, der sicherlich an vielen Exekutionen schon teilgenommen hat, dabei war, bewachen musste, wenn Menschen gekreuzigt worden waren. Und hier sagt er, der war wirklich der Sohn Gottes. Es ist fast wie eine Grenzöffnung. Es sollte hier deutlich werden, von nun an gilt die Rettung nicht nur den Juden, sondern allen Menschen, auch den Römern. Wenn ich mir das so vorstelle, dieser Vorhang, der im Tempel zerriss, ein Vorhang, der 10 Meter breit war etwa, 5 Meter hoch, 8 Zentimeter dick, ungefähr 1,5 Tonnen schwer, 1500 Kilo, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Über diesen Vorhang wird gesagt, der riss von oben an mitten entzwei. Er verbarg ja eigentlich das Allerheiligste. Dort, wo ursprünglich mal die Bundeslade stand, mit den Gesetzestafeln darin, ein Krug mit Manna, ein Zweig, ein Mandelzweig, der grünte, von Aaron. Zur Zeit Jesu war diese Stelle leer. Aber finster. Es gab kein Licht, es gab keine Kerze, kein Fenster, nichts. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Und in dieser Finsternis, das war die Überzeugung, wohnte Gott. Und mit einem Mal riss dieser Vorhang entzwei. So als wollte Gott sagen, ihr könnt jetzt zu mir kommen. Ihr braucht keine Priester mehr, die zwischen mir und euch vermitteln. Ihr könnt direkt zu mir kommen. Bei mir ist hell, bei mir ist Licht. Bei mir ist Vergebung. Denn diese Vergebung geschah, als Jesus starb. Ein Mann, er war Landwirt oder Bauer, heiratete eine Frau aus Russland. Und weil die Wirtschaft so groß war, entschieden sie sich dafür, dass sie sich eine Haushaltshilfe anstellen wollen. Die Frau wollte gerne, dass es auch eine Frau oder jemand ist, der aus Russland gekommen ist. Und so stellten sie 3 Wochen vor Ostern ein Mädchen an. Anna hieß sie. Sie war 16 Jahre alt. Sie war freundlich und fröhlich. Und irgendwie wirkte sie wie ein Kontrast zu den beiden älteren Herrschaften. Ostern kam heran, die beiden Mann und Frau saßen in der Stube, warteten auf das Frühstück. Ein Wort gab das andere und es dauerte gar nicht lange, da waren sie in einem handfesten Streit miteinander verwickelt. Der Mann war sowas von in Rage, dass er am liebsten alles kurz und klein geschlagen hätte. Und plötzlich klopft es an die Tür. Das Mädchen kommt herein mit einem Tablett auf der Hand und sagt, Christus voskres. Und die Frau hört das, dreht sich vom Mann weg und fängt an zu weinen. Der Mann ist erstaunt, was hat sie gesagt? Kein Wort verstanden. Und er spricht seine Frau an, was ist passiert? Was hat sie gesagt? Die Frau wendet sich ihrem Mann zu, und er sagt, und sie sagt zu ihm, und er merkt an ihrem Gesicht, dass sie ihn anschaut mit Liebe in den Augen, die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und sie sagte, Anna hat gesagt, Christus ist auferstanden. Und die Frau ging auf ihren Mann zu, legte die Arme auf seine Schultern und sagte zu ihm, verzeih mir, wenn du kannst, verzeih mir. Und er sagte zu ihr, ich soll dir verzeihen? Ich habe das genauso nötig, dich zu bitten, verzeih mir. 2 Worte. zwei russische Worte gesprochen, bewirkten eine Veränderung bei diesem Paar. Wenn gestern vor 1981 Jahren Karfreitag war, Jesus gestorben ist, dann geht das nicht spurlos an uns vorbei. Und wer sind wir, dass wir Vergebung verweigern könnten? Vergebung dort, wo Gott schon längst Vergebung geschenkt hat. Und noch ein anderes fällt mir auf in diesem Zusammenhang. Manches Mal wissen wir diese Dinge wohl in unserem Kopf. Aber wenn ich mich selbst anschaue, merke ich, da gibt es Haltungen, die mir nicht gefallen und Gott auch nicht. Da gibt es Schwachstellen, die man gerne unsichtbar macht, indem man schön weiße Farbe drüber streicht. Oder aber sich damit beruhigt und sagt, der, bei dem erst, oh, da bin ich ja ein Waisenknabe. Karfreitag kann mir helfen, Inventur mit mir selbst zu machen, aufzuschreiben, was da so Dinge sind, von denen ich sage, das steht zwischen Gott und mir. Und diesen Zettel dann zu nehmen und zu Gott zu gehen und zu sagen, lieber Gott, ich muss mal mit dir über diese Sachen reden. Vergeben hat er, aber er will auch Sieg schenken. Sieg schenken. Das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Und sicherlich könnte man noch viel mehr darüber reden. Sicherlich werden bei dieser Entscheidung, Veränderungen in meinem Leben zuzulassen, anzugehen, werden keine Gräber aufgetan und Verstorbene auferstehen, aber hart gewordene Menschenherzen können aufbrechen. Es kann zu einer inneren Revolution kommen. Und das ist das Zeugnis vom Tod Jesu. Und jetzt habe ich doch noch eine Geschichte für unsere Kinder, die ich an den Schluss hängen möchte. Gehört ihr noch zu den Kindern? Nein? Das muss ich wissen. Gibt es Kinder hier? Können mal nach vorne kommen. Hallo. Wollt ihr euch hierher setzen? Dürft ihr das? Oh. Haben wir doch noch ein paar Kinder. Ich möchte, ja, komm mit her, komm. Ah, es wären doch noch ein paar. Ihr werdet es bereuen, dass ihr keine Kinder mehr seid. Kommt her. Ich möchte euch heute von der Miriam erzählen. Miriam war ein kleines bisschen älter als ihr. Und Miriam ging morgens immer in den Stall hinüber. Und im Stall hatte sie ein kleines Nest. Und in diesem Nest lag ein Ei. Es wurde jeden Tag gebrütet. Und sie ging zu diesem Ei hin, nahm das Ei aus dem Nest und lauschte daran. Aber man konnte nichts hören und ein bisschen traurig legte sie das Ei wieder ins Nest zurück. Ja, war noch nichts da. Und dann plötzlich rief die Mutti und sagt: Miriam, kommst du bitte? Und Miriam ging mit noch ein paar Frauen mit. Sie hatten nämlich Salben dabei und Öle. Und mit diesen Salben und Ölen gingen sie auf den Friedhof. Da lag nämlich in einem Grab Jesus. Und als sie zu dem Grab hinkamen, war der große Stein, in dem der Tote lag, weggerollt. Und die Miriam war die Erste, die feststellte, da ist ja gar niemand mehr drin. Und die Frauen standen da ganz sprachlos und sagten: Was ist hier passiert? Wer hat ihn geklaut? Und ganz erstaunt und voller Fragen gingen sie wieder nach Hause. Und die Miriam, die ging wieder zurück in den Stall. Und als sie in den Stall kam, sah sie, ja, was hat sie gesehen? Die Eierschale war aufgebrochen und das Küken war raus. Und sie rannte hinaus zu den Muttis, die dort draußen standen und sich fragten, wandte hinaus und sagte: Ich weiß es. Und sie rannte wieder zurück in den Stall und die Frauen kamen der Miriam hinterher in den Stall und guckten in dieses kleine Nest, wo die Eierschalen lagen. Und Miriam sagte zu den Frauen: Jesus lebt. Und weil das Ei so ein Zeichen dafür ist, dass Jesus lebt, habe ich euch auch ein Ei mitgebracht. So, du darfst mal hier reingreifen und dir so ein Ei rausnehmen.